Die US-Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
Unter den Eröffnungsklängen von Stuffy des Corbin Hawkins Sextett von 1945 begrüßt euch euer Überzeugungstäter in Sachen Jazz, Klaus Depott, herzlich hier auf OS Radio 104,8 zu der zweiten Podcast-Folge mit dem Titel Was ist eigentlich Jazz? In der ersten Folge, die seit April 2024 im Netz ist, konnte ich die erste Vorsitzende des Osnabrücker Musikvereins Anita Schnittker und den Amateur-Jazzmusiker Dr. Klaus Kronemeyer begrüßen. Heute sind bei mir im Studio 2 von OS Radio 104,8 der Kulturredakteur Ralf Döring der Neuen Osnabrücker Zeitung und von der Osnabrücker Hochschule für Musik Professor Volker Wink. Ich sage herzlich willkommen meinen illustren Gästen und freue mich, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte seid doch so nett und stellt euch einmal kurz vor, sodass sich die Hörer, falls sie euch nicht schon kennen, ein Bild von eurem beruflichen Werdegang machen können. Ralf, fängst du an?
Sehr gerne. Ja, ich bin Ralf Döring, wie du schon gesagt hast, Kulturredakteur bei der Neuen Osnabrücker Zeitung mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Musik. Das kommt auch durch meine Sozialisation. Ich habe Musikwissenschaften in Würzburg studiert und habe eine Beziehung zum Jazz, seit ich so 10, 11 war, und zwar durch den Bayerischen Rundfunk. Da gab es Sonntagabend immer die Sendung Swing Souvenirs, wo Musik aus den 20er, 30er, 40er Jahren vorgestellt wurde. Und das war so mein Initiationserlebnis in Sachen Jazz, das ich dann im Laufe der Zeit aber auch ausgebaut habe.
Ja, okay, Ralf, das war's. Ne? Ja. Okay, lieber Volker, dann bitte bist du an der Reihe, dich kurz eben vorzustellen.
Ja, mein Name ist Volker Wink. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit annähernd 40 Jahren professionell als Musiker unterwegs, als Saxophonist, in den unterschiedlichsten Stilistiken, allerdings hauptsächlich Jazz, sowohl traditioneller als auch moderner Spielarten. Initiiert wurde mein Interesse an Jazz tatsächlich dadurch, dass ich als Zehnjähriger zu dem Zeitpunkt, als ich noch fleißig klassische Klarinette geübt habe, durch meinen Bruder aus dem Nebenzimmer, der älter ist als ich, aktuelle Jazz-Aufnahmen hören konnte, sozusagen durch die Zimmerwand durch. Und das war natürlich in den 70er, 80er Jahren dann dementsprechend viel Fusion, das war viel Brecker Brothers, das war aber auch viel ECM, Jan Garbarek, Keith Jarrett. Und ich war absolut fasziniert von dieser Musik, habe aber trotzdem brav meine klassische Klarinette weitergeübt und das Saxophon dann in Bands autodidaktisch gespielt, weil Lehrmaterialien zum Thema Saxophon waren eigentlich nicht available zu dem Zeitpunkt. Also in gewisser Weise autodidaktisch rangekommen an diese Musik, bis mir irgendjemand dann mal sagte, Volker, du musst einfach Soli transkribieren von den Leuten, die du gut findest. Ah, das war ein Aha-Erlebnis. Ich fing also an, Charlie Parker Soli, John Coltrane Soli zu transkribieren, nachzuspielen, zu analysieren. Ja, und dann ging das Ding so seinen Weg. Hab seitdem in unterschiedlichsten Stilistiken gespielt. Jetzt Anfang des Jahres nochmal mit dem kubanischen Pianisten Luis Pacheco. Ganz anders, dieser Cuban, Afro-Cuban-Style, das rhythmische Ding, auf das wir später wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen. Ganz massiv viel mit Holländern gespielt in den letzten Jahren und habe das auch immer gerne unterrichtet. Erst an den Musikhochschulen in Bremen und Hannover, wo schon Jazz-Studiengänge existierten, und hatte dann die Gelegenheit, so ab ungefähr 2000 hier an der Hochschule Osnabrück einen Jazz-Studiengang, tatsächlich eine Jazz-Studienrichtung zu entwickeln, aufzubauen. Zuerst als Diplom, dann als Bachelor. Und zum Abschluss vielleicht noch, was mich wirklich geprägt hat als Musiker, war dann auch, ich glaube, das war 86, 87, eine Tournee mit dem Landesjugend Jazz Orchester Nordrhein-Westfalen, die Ostküste der USA runtergearbeitet, in Montreal angefangen, zum Schluss in New Orleans angekommen. Da hatten wir dann nur ein Konzert und tatsächlich 4 Tage Möglichkeit, da ein bisschen abzuhängen. Ich bin durch die Clubs gezogen. Es war absolut faszinierend, was heute da immer noch für nebeneinander an unterschiedlichsten Jazz-Stilistiken, Blues-Stilistiken nebeneinander möglich ist. Von absolut traditional New Orleans-Style bis hin zu absolut contemporary und Blues und Rock, die ganzen Mischungen. Es war faszinierend und deshalb finde ich das auch toll, heute mal darüber versuchen, das in Worte zu fassen.
Ja, ja. Ja, prima. Also gut, vor allen Dingen auch natürlich die Eindrücke, die du in New Orleans hattest, die kann ich also selber auch nur bestätigen. Ich war auch einige Tage dort und das ist schon ein Konglomerat an Musik, was einem da geboten wird. Ja, also herzlichen Dank, lieber Volker, für deine ausführliche Vorstellung. Das war sehr informativ. In der ersten Folge haben wir die Jazz-Definition von Marshall W. Stearns, die Anfang der 50er Jahre eine allgemeine Gültigkeit hatte, verworfen, die da lautete: Jazz ist eine improvisierte amerikanische Musik, die europäische Instrumente gebraucht und Elemente europäischer Harmonik, europäisch-afrikanische Melodik und afrikanische Rhythmik miteinander verbindet. Im Laufe der ersten Podcast-Folge hatte ich mich mit meinen Gästen im Wesentlichen auf folgende Definition geeinigt: Jazz ist eine improvisierte und in Teilen arrangierte internationale Musik, die hauptsächlich europäische Instrumente gebraucht und Elemente europäischer Harmonik, europäisch-afrikanischer Melodik und afrikanisch-karibischer Rhythmik miteinander verbindet. Das Swing- und das Blues-Element Blue Notes spielen darüber hinaus in diversen Jazzstilen eine wesentliche Rolle. Wohl wissend, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, möchte ich noch eine leicht gekürzte Definition des deutschen Jazzpapstes Joachim E. Behrendt anhängen, um damit unsere Diskussion weiter anzuregen. Jazz ist eine in den USA aus der Begegnung der farbigen Amerikaner, Joachim E. Behrendt sprach immer noch von Negern, das habe ich natürlich dann hier korrigiert, der farbigen Amerikaner mit der europäischen Musik entstandene künstlerische Musizierweise. Das Instrumentarium, die Melodik und Harmonik des Jazz entstammen zum größeren Teil der abendländischen Musiktradition. Rhythmik, Phrasierungsweise und Tonbildung sowie gewisse Elemente der Bluesharmonik entstammen der afrikanischen Musik und dem Musikgefühl der farbigen Amerikaner. Wer möchte anfangen? Gerne auch in Verbindung mit der Vorstellung eines Musiktitels, den ihr mitgebracht habt.
Ja, ich würde ganz gern anfangen, denn ich glaube, dass vieles von dem, was ich mir zu meinem Stück ausgedacht habe, dass das auch zu diesen Definitionen passt, beziehungsweise den Faden aufgreift. Wir hören von Miles Davis Nefertiti aus dem Jahr 1967. Thank you.
Ja, lieber Ralf, das war ja nun schon eine erste musikalische Überraschung. Nefertiti von Miles Davis, Quintett mit Wayne Shorter und Herbie Hancock, Ron Carter und Tony Williams an den Drums. Lieber Ralf, was ist für dich in dieser Musik die Substanz, das, was du, was dich in dieser Musik berührt, was du zu dieser Musik sagen möchtest?
Ja, dieses Stück ist spannend auf mehreren Ebenen. Zum einen, wenn wir über Jazz reden, kommen wir, glaube ich, grundsätzlich, kommst auch du, lieber Klaus, nicht an Miles Davis vorbei.
Ich habe eine ganze große Sammlung von ihm.
Ja, also so. Und Miles Davis hat ja den Jazz mitgeprägt, eigentlich immer so in Dekaden. Und hier bei dieser bei diesem Album sind wir an so einer Schnittstelle, sage ich mal. Es ist das letzte Album, das Miles Davis komplett akustisch aufgenommen hat. Danach geht es dann in andere Richtungen und das ist hier eben auch schon angelegt. Und er kehrt mit diesem Stück, mit Nefertiti, kehrt er das Prinzip des Jazz um, nämlich, dass die Bläser ein Thema vorstellen, dann darüber improvisieren. Am Ende gibt es dann vielleicht nochmal ein Solo für einen Kontrabass und für Schlagzeug. Hier machen die Bläser nichts anderes, als immer wieder das Thema zu wiederholen. Und das Eigentliche, die Improvisation, ereignet sich in der Rhythmusgruppe. Und ich nenne das mal die Emanzipation der Rhythmusgruppe im Jazz, was er dann ja auch weiterverfolgt, wenn man sich dann Bitches Brew, die 3 Jahre später kommt, oder 2 Jahre, wenn man die Aufnahmedaten nimmt, da arbeitet er dann mit 2, 3 Schlagzeugern plus Perkussionist plus 2 Bässe, 3 Bässe. Also da hat er die Rhythmusgruppe nochmal deutlich aufgewertet. Und da sind wir ja dann bei Bitches Brew, sind wir dann bei einem Anknüpfungspunkt, auf dem sich vieles dann, was danach gekommen ist, ich sag mal bis zu Kamasi Washington, also in der heutigen Zeit, das nimmt mit Bitches Brew seinen Anfang und die Wurzeln liegen hier in Nefertiti, in genau diesem Stück. Und dann habe ich noch einen Punkt, den ich auch sehr spannend finde. Wir sprechen ja hier immer auch, Joachim Ernst Behrendt spricht von den Einflüssen aus der afrikanischen Musik. Und aus meiner Sicht ist Nefertiti, das sagt ja auch der Titel, Nefertiti ist der englische Begriff für Nofretete. Das heißt, Miles Davis begibt sich mit diesem Stück auf den afrikanischen Kontinent und welchen Zugang wählt er als reicher Sohn eines Zahnarztes? Der ist ja wirklich, denke ich, in amerikanischen, gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Er wählt den Zugang zum afrikanischen Kontinent über die ägyptische Hochkultur, die ja auch gleichzeitig eine Hochkultur, eine erste Hochkultur ist, die sich auch auf uns, auf den Westen, ganz stark prägend ausgewirkt hat. Und ich finde, das sind so ein paar Aspekte, die ich sehr spannend finde. Und schließlich noch als allerletztes, dann bin ich auch fertig. Das Ganze passiert 1967, als in Amerika die Black Power Bewegung gerade sich formiert und an Kraft gewinnt, Martin Luther King. Also ich glaube, das ist auch ein Statement, wo der Jazz eine politische Dimension erfährt.
Da reichte, ja.
Ja, so viel bisher.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Das war sehr ausführlich und sehr kompetent. Herzlichen Dank. Volker, hast du zu dieser wunderbaren Musik, zu diesem wunderbaren Stück von Nofretete etwas zu sagen?
Ja, vielleicht ganz kurz als aus meiner Sicht als Musiker, der das eben empfindet auch und entsprechend einfließen lässt in sein Spiel. Also diese Scheibe und auch noch ein paar andere Scheiben in dem Zeitraum von Miles waren für mich auf jeden Fall... Die haben für mich das Tor zum modernen Jazz aufgestoßen, ganz klar. Also gerade der Umgang der Rhythmusgruppe mit Time, drumherum spielen, solistisch agieren, ist einfach, hat das Tor aufgeworfen für den modernen Jazz.
Ja, ja, prima. Herzlichen Dank. Also für mich war diese ganze Scheibe, diese ganze Produktion neu, obwohl ich natürlich von Miles auch das eben schon erwähnte, wie heißt es noch?
Kind of Blue.
Das,
Bitches Blue.
Bitches Blue auch schon habe und In a Silent Way und diese moderneren Dinge, also das kannte ich nicht und das ist ja dieses Stück, was dann zu Bitches Blue dann hinübergeht oder ein Wegweiser dahin, nicht?
Ja, es ist so, so eine Schnittstelle, es ist eine Entwicklung, ich finde auch so diese Swing Jazz, der bei Miles Davis auch prägend war, also dieser Ding, 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 Walk the Dog, sagt man, glaube ich, was da auf dem Becken passiert, das findet hier einen Abschluss und gleichzeitig geht es eben, mit dem Abschluss geht es in die neue Richtung, in die Richtung Bitches Brew, ja. Ganz deutlich.
Ja. Okay, wunderbar. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu dem Musikbeispiel von dir, Volker. Du hast etwas aus eigener Produktion mitgebracht, sag mal etwas darüber.
Okay, es handelt sich um eine Aufnahme aus dem Jahr 94, die ist also schon relativ alt, insofern kann ich das mit einer gewissen Distanz jetzt auch sehen, von dem Trio, was ich damals hatte, Wink Bühning Schönefeld und der Titel Creole Coleman, nach einer Idee von Michael Bühning, unserem Bassisten und arrangiert und in Szene gesetzt von der Band. Warum das heute ganz gut passt in die Sendung ist, wir fangen an mit dem Second Line Groove. Das war quasi in New Orleans der Groove, mit dem sowohl Begräbnisse als auch Trauerfeiern beziehungsweise Social Anlässe begleitet wurden. Eben in der zweiten Reihe stand die Band und die nicht direkt Betroffenen. In der ersten Reihe stand das Brautpaar oder die Angehörigen. Mit diesem Second Line Groove fangen wir an. Der geht irgendwann über nahtlos in Swing auch. Dann wird ein bisschen deutlich, dass wie viel Swing im Second Line Groove eigentlich auch schon drin steckt. Das Ganze garniert mit einer Melodie, die tatsächlich, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, auf Messiaen 3 beruht, also auf einer Skala von dem konzertanten Komponisten Olivier Messiaen. Gespickt dann noch mit der symmetrischen Scale in meinen Improvisationen. Und zum Second Line Groove, die Sache ist einfach, da steckt schon so viel polyafrikanische Polyrhythmik eigentlich drin. Also der ist ja eigentlich folgender, und wenn das der Grundbeat ist, 1, 2, 3, 4. Da Da drin steckt eigentlich schon eine Dreierüberlagung. Da steckt da drin ein bisschen abgekürzt. Und wenn man das jetzt mal als Grundbeat nimmt, dann sind wir schon beim afrikanischen 6/8 oder 9/8 auch. Ja, das wiederum mit Quartolen noch überlagert. So, dann sind wir ganz stark bei dieser afrikanischen Polyrhythmik, die auch im Second Line drinsteckt.
Ja, wunderbar. Wir werden uns dann dieses Stück jetzt gleich mal anhören und dann sagt Ralf Döring sicherlich zu diesem Stück auch noch etwas.
Thank you.
Ja, lieber Ralf, was meinst du zu dieser großartigen Musik, die wir hier eben gehört haben? Also für mich war es wirklich ein Erlebnis, weil ich das so von Volker bisher nicht kannte. Also diese vitale, sprühende, rhythmisch aktive Musik, das hat mich schon begeistert und also ich fand es ganz toll, muss ich es ganz ehrlich sagen, und hörte dann auch von Volker, dass er mit dieser Platte einen großen Verkaufserfolg hatte. Ralf, was meinst du denn, wie siehst du diese Musik oder wie beurteilst du diese Musik? Das würde mich jetzt auch nochmal hier im Rahmen unseres Podcasts interessieren.
Ja, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, da Volker ja neben mir sitzt und nein, ich finde das ganz hervorragend, ganz toll, hat mir großen Spaß bereitet, das jetzt zu hören. Und es bestätigt mich in meinen ganz frühen Erfahrungen, als ich nach Osnabrück gekommen bin, das war 1995, also ein Jahr nachdem dieses Album aufgenommen worden ist, und ich sehr schnell auch in Kontakt mit der Jazzszene gekommen bin und dann Volker Wink über eigentlich mehr als Sideman in anderen Projekten, unter anderem bei Joachim Raffel, erlebt habe. Und da hat mich Volker schon immer begeistert durch diese unglaubliche Virtuosität seines Spiels, die aber nie so zum Selbstzweck geworden ist, sondern immer, wo es immer auch darum ging, wirklich auch lyrisch zu spielen, einfühlsam zu sein, und das sowohl am Tenorsaxophon als auch am Sopransaxophon. Das hat mich immer begeistert und das habe ich jetzt hier auch deutlich gehört. Plus dann eben genau diesen Genre-Übergang eben von dem, was du Second Line Groove nennst, zum Swing, das ist das eine. Dann habe ich auch das ganz klassische Blues-Schema rausgehört, allerdings nicht ganz durchkonjugiert, sondern ich glaube nur die 1 und die 4 waren da und dann ist es wieder in den modalen Jazz übergegangen. Also wirklich, also, korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber das fand ich alles höchst spannend, das anzuhören.
Ja. Also, lieber Ralf, vielen Dank. Das war eine kompetente Beurteilung dieser wunderbaren Musik. Auch ich habe natürlich ein Musikbeispiel mitgebracht, das für mich ein hervorragendes Beispiel ist, was Jazz ausmacht. Es ist der Titel Potato Head Blues, eingespielt 1927 von Louis Armstrongs Hot 7. Nachdem ich in der ersten Folge einen Titel von Charlie Parker ausgewählt hatte, heute nun der Übervater des Jazz, Louis Armstrong, der mit seinen beiden Studiogruppen Hot 5 und Hot 7 in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts neben Duke Ellington den vielleicht größten musikalischen Input in die Jazzgeschichte einbrachte. Potato Head Blues, übrigens eine Komposition von Louis himself, zeichnet sich aus durch eine große Spannung und Intensität, eine großartige dynamische Ensembleleistung und Louis vor allem mit einem alles überstrahlenden Solo in zwei Teilen. Es ist eine der ganz großen Trompetensoli der Jazzgeschichte. Aber natürlich sind auch alle anderen Einspielungen der Hot 5 und Seven Meisterwerke, die damals schon den Jazz zu einer Kunstmusik machten, was in der Zeit aber kaum einer erkannte. Also wir hören jetzt den Potato Head Blues. Thank you. Wer macht den Anfang, um hier etwas zu Louis Armstrongs Potato Head Blues von 1927 zu sagen? Volker, du bist jetzt mal als Erster dran.
Ja, Satchmo war einer, also nach meinem Empfinden, einer der größten Musiker des letzten Jahrhunderts. Unfassbar innovativ. Die Aufnahme ist, glaube ich, von 1925 oder so.
27.
Und klar, hier kommen natürlich so typische Charakteristika der Musik, die er geschaffen hat, zum Tragen. Das ist die Kollektivimprovisation und die natürlich nach bestimmten Regeln auch ausgeführt wurde. Trompete führt in der Melodie, Posaune hat so in gewisser Weise so einen Kontrapunkt mit harmonischer Funktion dazu. Klarinette spielt drumherum, fügt Verzierung, Girlanden hinzu. Aber diese Polyphonie in der Improvisation, die dadurch entsteht, das war ganz eindeutig neu. Das hat vielleicht Johann Sebastian Bach 300 Jahre vorher selbst gemacht, am Klavier so diese Polyphonie improvisatorisch auch ausgeübt. Aber bis dato war das jetzt wirklich das Novum an dieser Sache. Und das macht es einfach auch so unfassbar innovativ und spannend. Und was wir natürlich ganz klar haben, ist Swing. Ist auch wenn die Tuba hauptsächlich im Two-Beat spielt, aber das Swing-Feeling, das heißt das ternäre, triolische Feeling in der Phrasierung und das Ausdrucksspiel, das heißt musikalische Parameter, Klang im Ausdrucksspiel mit Slurs und Intonation und Tongebung ist da einfach toll und innovativ zu dem Zeitpunkt.
Ja, absolut, absolut. Man muss ja bedenken, in der Zeit, nicht wahr, wo diese Musik ja absolut neu war, nicht wahr? Das ist ja genau jetzt auch mit Miles Davis vergleichbar, etwas Neues geschaffen zu haben in der damaligen Zeit, obwohl das Louis garantiert nicht so bewusst war. Das war ja ein emotionaler Musiker, der einfach diese ganzen spontanen Ideen und die Trompetentechnik gerade auch in diesen Jahren so hatte, nicht? Und ich schätze ihn auch als Trompeter bis 1930 am höchsten ein. Und danach wurde es dann auch teilweise stereotyper, nicht? Auch mit den Orchesteraufnahmen aus den 30er Jahren. Aber er hat immer gute Musik gemacht, er hat gut gesungen und es war ein genialer Musiker. Darüber gibt es gar keine zwei Meinungen. Da ist auch die Jazzkritik, wollen wir gar nicht drüber reden. Lieber Ralf, was meinst du denn? Weil es ist ja jetzt viel dazu gesagt worden. Was meinst du dazu?
Ja, vielleicht ganz kurz. Also zum einen muss ich dir zustimmen. Ich finde auch, dass, oder euch beiden zustimmen, dass Louis Armstrong einer der wirklich ganz, ganz Großen des Jazz, Folge, du hast ja sogar noch erweitert, einer der Großen der Musik des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, dem kann man auch ohne weiteres zustimmen. Ich finde auch, es gibt auch aus den 50er Jahren noch Aufnahmen von ihm, wo er auch mit kleinen Kombos live unterwegs ist, wo er absolut noch auf der Höhe ist.
Gibt es ja.
Mir ist dazu eingefallen, was du über die Kollektivimprovisation gesagt hast. Da kommen wir ja dann, wenn man dann einen großen Sprung macht, der Jazz brauchte, ich sag mal, 30, fast 40 Jahre, um da wieder hinzukommen. Louis Armstrong weist ja voraus, eigentlich fast über Nefertiti hinaus, beziehungsweise, na, das passierte zur gleichen Zeit, dass John Coltrane mit einem großen Ensemble Ascension aufgenommen hat, wo ja auch kollektiv improvisiert worden ist. Mhm. Free Jazz von Ornette Coleman, wo zwei Quartette parallel improvisiert haben. Das heißt also, da kommt ein Impuls aus den 20er Jahren, der 40 Jahre später dann wirklich erst nochmal neu zum Tragen kommt. Und das finde ich hochspannend an dieser Musik.
Ja, prima. Also das zwei wunderbare, großartige Aussagen von euch beiden. Und ich bin ja nun nicht so der theoretische Musikkenner wie ihr und deswegen ist es ja für mich auch hochspannend, das jetzt auch eure Analysen hier zu hören. Musik zu interpretieren ist ein schwieriges Unterfangen, zumal Worte nicht ausreichen, um zu beschreiben, was sich emotional beim einzelnen Hörer abspielt. Darum bleibt wohl nichts anderes übrig, um nach einer Definition für den Jazz zu suchen, damit der interessierte Hörer einen Leitfaden hat, um sich vorzuorientieren. Wir machen jetzt hier im Studio eine kleine Pause, von der Sie als Hörer natürlich nichts mitbekommen, um gemeinsam zum Schluss dieses Podcasts zu einer aussagefähigen Definition zu kommen. Pause. Ralf Döring, Volker Wink und der Moderator haben sich die Köpfe heiß geredet, um zu einer zeitgemäßen Jazz-Definition zu kommen. Und ich werde diese jetzt hier vortragen. In Erweiterung der Jazz-Definition von Joachim E. Behrendt von 1961 kamen ab Mitte des vorigen Jahrhunderts auch karibische und lateinamerikanische Rhythmen sowie Tonsysteme und Rhythmen aus Nah- und Fernost hinzu. Darüber hinaus gehört es zum Wesen des Jazz, andere Musikgenres wie Rock oder Hip-Hop zu integrieren und neue Jazzspielarten zu generieren. Ein weiteres Wesensmerkmal des Jazz, die Improvisation, das heißt die immer wieder in Echtzeit stattfindende Neustrukturierung der musikalischen Parameter, Melodik, Harmonik, Rhythmik und Klang, durchzieht alle Epochen des Jazz und wird sicher als Alleinstellungsmerkmal dieser Musik auch in Zukunft erhalten bleiben. Das hat sich meines Erachtens großartig gelohnt. Wir haben eine Definition zusammengetragen, die sich sehen und hören lassen kann. Ich bin gespannt, ob wir diese in der dritten und letzten Podcast-Folge noch toppen können. Mir bleibt noch herzlichen Dank zu sagen an meine beiden Gäste, Professor Volker Wink und Ralf Döring. Ohne diese beiden Musikexperten wäre ich auf der Suche nach einer zeitgemäßen Definition im Dickicht der alten Definition stecken geblieben. Meine beiden Herren, wollt ihr noch irgendein Schlusswort sagen?
Ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei dir, lieber Klaus, für die Einladung. Ich fand es sehr spannend und finde, wir haben eine gute Diskussion über das, was wir so lieben, nämlich den Jazz, und wünsche dir viel Erfolg für die nächste Folge deines Podcasts.
Ja, herzlichen Dank für die netten Worte und Volker, von dir auch nochmal irgendwie ein Lob oder ein Verriss auch.
Was ja, lieber immer. Klaus, ich möchte mich auch herzlich nochmal bedanken für diese Einladung, und das war wirklich eine Anforderung der höheren geistigen Art, sich darüber die Gedanken nochmal zu machen, was ist es denn eigentlich? Aber ich finde, wir haben eine gute Lösung bekommen, in dem Sinne, dass Jazz einfach sich fortwährend weiterentwickelt und das in Zukunft sicherlich auch tun wird, und ich denke, das ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Musik.
Ja, ganz genau. Volker, für deine lieben Worte hier auch nochmal herzlichen Dank. Das war schon eine geistige Anstrengung, die wir hier vollbracht haben und die wir hier zu einem guten Ende auch gebracht haben. Herzlichen Dank und alles Gute bis zum dritten Podcast. Euer Klaus D. Pott auf OS Radio 104,8.